Radio Max, knallt euch das Hirn raus.
Hallo da draußen, der Countdown läuft, die Uhr tickt. Habt ihr schon alle Hausarbeiten abgegeben? Nein, wir wollen ja niemanden erschrecken. Hier ist schließlich Audiomax, das Campusmagazin von Studierenden für Studierende. Wir sitzen also im selben Boot. Deshalb wollen wir hier auch niemanden stressen, sondern euch vielmehr ein wenig ablenken. Also Computer mal aus und Ohren auf. Mit Negotiating Urban Conflicts ist die Konferenz überschrieben, die demnächst an der TU abgehalten wird. Und deshalb ist Helmut Berking heute am Audiomax-Telefon. Er ist Professor am Soziologischen Institut der TUD und organisiert zusammen mit Professor Martina Löw besagte Tagung. Und am Ende dieser Sendung weiß hoffentlich jeder, worum es bei der Veranstaltung mit dem schwierigen Titel geht. Julia war in unserer schönen Stadt unterwegs. Da hat sie sich einige Gedanken zu obskuren Schildern gemacht. Denn die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat jetzt ihren ureigenen Babywickelraum. Jawohl. Und was Julia darüber denkt, hört ihr später. Neues und Aktuelles rund um die Darmstädter Hochschulen hat Moritz in den Campus-Splittern zusammengestellt. Und Annika erzählt euch dann noch im Veranstaltungskalender, ob und wann es sich lohnt, abends mal nicht auf dem heimischen Sofa zu hocken. Ich bin Barbara Gensheimer und die Regler schiebt heute Martin Neuber. Band ab.
I was just guessing. going back to the start.
Campus-Splitter. Aktuelles aus den Darmstädter Hochschulen. TU, FH und EFH.
Die Audiomax Hochschulnews vom Dienstag, den 5. April 2005, zusammengestellt von Moritz Mattes. Die Themen im Kurzüberblick. Studentenwerke können auf dringenden Verdacht Kontodaten einsehen. Deutsches Studentenwerk kritisiert Pläne zur Abschaffung des BAföGs. Mit dem sogenannten Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit, das seit dem 1. April in Kraft ist, erhalten auch die BAföG-Ämter bei den Studentenwerken die Befugnis, auf Kontendaten von Studierenden zurückzugreifen. Das Deutsche Studentenwerk sieht jedoch keineswegs den gläsernen Studierenden heraufziehen. Die Studentenwerke nutzen nur dann die Möglichkeit, Kontendaten bei BAföG-Anträgen abzufragen, wenn der konkrete und dringende Verdacht besteht, dass vorhandenes Vermögen nicht angegeben wurde, sagt DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heide. Die Studentenwerke wie andere Sozialleistungsträger auch gleichen bereits seit dem Jahr 2001 auf Weisung der Wissenschaftsministerien Kapitalerträge von BAföG-Geförderten mit dem Bundesamt für Finanzen ab. Aktuell bezieht rund ein Viertel der 2 Millionen Studierenden in Deutschland BAföG. Nur ca. 7% von ihnen sind beim bisherigen Datenabgleich überhaupt auffällig geworden. Meyer auf der Heide betont, BAföG sei eine Sozialleistung, bei der nur 5.200 Euro Vermögen erlaubt sind, etwa für Computer, Sprachkurse, Auslandssemester. Die im Vergleich mit anderen Sozialleistungen sehr geringe Missbrauchsrate von 7% zeige aber, dass pauschale Verdächtigungen gegenüber den Studierenden nicht angebracht seien. Da seit 2002 bekannt ist, dass die Studentenwerke die Angaben zu Kapitalerträgen automatisiert mit den Steuerbehörden abgleichen, rechnet Meyer auf der Heide auch nicht mit nennenswert neuen Fällen, die nun aufgrund der erweiterten Zugriffsmöglichkeiten aufgedeckt würden. Das Deutsche Studentenwerk kritisiert das Vorhaben der unionsregierten Länder, das BAföG nach einem Wahlsieg 2006 zugunsten alternativer Angebote der privaten Studienfinanzierung abschaffen zu wollen. Die baden-württembergische Kultusministerin Annette Schavan hatte dies in einem Interview in der Tageszeitung Die Welt angekündigt. DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heide erklärte, das BAföG abzuschaffen hieße, die soziale Selektion im Hochschulwesen zu verschärfen und sich von der Idee der Chancengleichheit zu verabschieden. Der von Schavan im Namen der unionsregierten Länder als Alternative zum BAföG in Aussicht gestellte attraktive Markt der Bildungsfinanzierung sei, so Meyer auf der Heide, erst in Umrissen erkennbar. Die von Schavan angeführten Stipendien und Studienkredite seien als Alternativen zum BAföG untauglich. Das DSW begrüße es natürlich, wenn die Wirtschaft, wie kürzlich vom Bundesverband der deutschen Industrie angekündigt, Stipendien zur Verfügung stellen zu wollen. Nur müsste die Wirtschaft dann als Ersatz für das BAföG, wie es Frau Ministerin Schavan vorschlage, einen vergleichbaren Beitrag zur Studienfinanzierung in einer Größenordnung von 1,45 Milliarden Euro leisten. Auch sei im Gegensatz etwa zu Großbritannien die Neigung der Studierenden in Deutschland, sich für ihr Studium zu verschulden, kaum ausgeprägt, erklärte Meyer auf der Heide. Vielmehr sei zu erwarten, dass die Studierenden verstärkt nebenbei jobben müssten, um etwa die zusätzlichen Kosten für Studiengebühren zu erwirtschaften. Das gehe wiederum zu Lasten der Studienzeit. Anstatt das BAföG leichtfertig abzuschaffen, müsse es vielmehr massiv ausgebaut werden, fordert der DSW-Generalsekretär. Seit 2001 sei das BAföG nicht materiell verbessert worden. Das müsse nun rasch nachgeholt werden, fordert Meyer auf der Heide.
Campus-Splitter. Aktuelles aus den Darmstädter Hochschulen. TU, FH und EFH.
Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor heiß.
Aber aus, verzweifle nicht. Es gibt doch Audios, das Darmstädter Campus-Magazin. Dann das Studium zu
Yeah, wait. Latitudinarian, a luminary hearted soul who got it all wrong. You know you got it all wrong. You shine like a star.
Negotiating Urban Conflicts. Unter diesem Titel findet vom 7. bis 9. April eine Tagung an der TU statt. Die Vortragenden kommen aus aller Herren Länder, New York, Tel Aviv, Wien, ja selbst Singapur. Um moderne, also postkoloniale Städte in Europa geht es hierbei im weitesten Sinne. Am Telefon begrüße ich heute Helmut Berking, Professor für Soziologie an der TU. Hallo.
Hallo.
Ich sagte ja bereits, dass es bei der anstehenden Konferenz ganz allgemein um europäische Städte geht. Können Sie uns etwas mehr über das Konzept und den Aufbau der dreitägigen Veranstaltung erzählen?
Ja, im Mittelpunkt stehen Konflikte in den Städten. Die Art und Weise, wie sie entstehen, wie sie gelöst werden und welche Folgeprobleme sie mit sich bringen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen zwei große Rahmenthemen haben. Das eine ist Raum. Das hört sich ganz kompliziert, dann ist es aber gar nicht, weil wir gehen davon aus, dass ganz, ganz viele städtische Konflikte, Konflikte über Raum und um Raum sind. Also Gruppen, Individuen, Institutionen beanspruchen Räume, erobern Räume, verteidigen Räume, und dieser Kampf um Territorien, wenn Sie so wollen, ist eine Perspektive auf die Problematik städtischer Konflikte. Und dazu gehört gleichzeitig auch, wer hat eigentlich die Macht, einen bestimmten Ort zu definieren? Denken Sie daran, dass jetzt zum Beispiel überall in den öffentlichen Wahrnehmungen Darmstadt als Wissenschaftsstadt repräsentiert wird. Aber gibt es Menschen, die sich für diese Form des Bildes gar nicht interessieren, die möglicherweise gar nicht angesprochen sind? Und gibt es städtische Politiken vielleicht, die tatsächlich viele Finanzmittel und so weiter aus anderen Bereichen abziehen, um dieses Bild, dieses Image der Wissenschaftsstadt zu fördern? Das sind spannende empirische Fragen, die wir nicht nur im Rahmen der europäischen, sondern im globalen Kontext behandeln wollen. Und dazu gehört dann der zweite große thematische Schwerpunkt unter dem Stichwort Postkolonialismus. Zu sagen, was wissen wir eigentlich über städtische Konflikte, über das Leben in Städten, die wir uns aus unserer europäischen Perspektive heraus gar nicht vorstellen können? Was bedeutet es eigentlich, wenn wir so lapidar von Megastädten reden? Sind die regierbar? Herrscht dort Ordnung? Herrscht dort das schlichte Chaos? Was wissen wir über lateinamerikanische Großstädte? Was wissen wir über asiatische Urbanisierungsprozesse und so weiter und so weiter? Und vor allen Dingen, in welcher Art und Weise sind diese Prozesse über den Kolonialismus nicht nur historisch, sondern auch noch aktuell mit unserer eigenen Geschichte verbunden? Inhaltlich geht es darum, dass wir drei parallele Veranstaltungen haben über die Tage, und die Kurzformel wäre: der erste Strang handeln, der zweite Strang behandeln, der dritte Strang verhandeln. Also ein präziser Blick auf die Akteure in den Städten unter dem Gesichtspunkt, was passiert mit Politiken des Raumes. Behandeln, wie werden Akteure eigentlich von Institutionen, und damit meine ich nicht nur die Polizei, sondern auch die Schule, die Verwaltung und so weiter, behandelt. Und was kommt zum dritten aus dieser merkwürdigen Konstellation zwischen Akteuren und Institutionen heraus, nämlich an Lösungen, an lebbaren Alternativen. Das soll in vielfältigsten Formen, am vielfältigsten Orten, Sie haben es ja genannt, von Nazareth, Jerusalem bis Singapur und London einmal ausprobiert und durchgespielt werden. Auch und immer in der Hoffnung, dass man vielleicht ein bisschen aus diesem Engpass der europäischen Wahrnehmung herauskommt.
Da sind wir ja auch schon beim Stichwort europäische Wahrnehmung. Auf Ihrer Informationsseite im Internet wird das vertraute Ideal der europäischen Stadt angesprochen. Was genau ist denn darunter zu verstehen?
Wir haben eine merkwürdige Konstellation, wenn ich so sagen darf. Die Stadtsoziologie oder überhaupt die Frage, was ist denn die Stadt im Singular, die ist jahrzehntelang oder ich muss sagen ein Jahrhundert lang behandelt und beantwortet worden unter der schlichten Perspektive, dass man die Erfahrung, die historischen Erfahrungen, die man in Europa mit den Städten in Europa gemacht hat, verallgemeinerte und diesen Typus der Stadt als europäische Stadt übersetzt hat. Und hier beginnt dann genau das Problem, von dem ich eben gesprochen habe, aufs Neue. Inwieweit kann man eigentlich eine bestimmte regionale Erfahrung Europa zu einem Bild der Stadt im Singular verallgemeinern und inwieweit schließt man damit möglicherweise interessante Perspektiven und Alternativen, die sich im Rest der Welt, so heißt es immer so schön, entwickelt haben, systematisch aus. Stadtluft macht frei, das ist so der klassische Slogan der europäischen Stadtentwicklung, der ja auch seine historische Berechtigung hat. Aber wenn Sie sich mal zum Beispiel anschauen, der Prototyp der imperialen Stadt oder der imperialistischen Stadt London, dann finden Sie in dem Stadtplan Londons die gesamte Kolonialgeschichte wieder abgebildet. Die Straßennamen, die Plätze, die Architektur und so weiter und so weiter. Aber Sie finden eben auch in Jakarta, in Dar es Salaam oder in Neu-Delhi britische Architektur. Und die interessante Frage hier ist wieder, was passiert eigentlich mit den räumlichen Arrangements, mit den architektonischen und ästhetischen Geschichten, die die Kolonialherren hinterlassen haben und die jetzt in einem ganz anderen, nämlich dekolonisierten Umfeld belebt und gelebt werden müssen. Das ist sozusagen diese zweite Perspektive, die ich eben schon mal erwähnt habe, nämlich was kann man eigentlich aus dieser Diskussion um postkoloniale Dimensionen lernen. Eine Sache, die man wirklich lernen kann, ist garantiert die, dass aus der Perspektive Europas heraus die Welt anders aussieht und sich anders strukturiert, als wenn man von Mombasa aus auf Europa schaut.
Vor diesem Hintergrund kann man denn sagen, dass in sämtlichen Städten auch außerhalb Europas eben ähnliche Mechanismen wirken, was Armut, Segregation oder auch Geschlecht betrifft? Oder kann man überhaupt irgendetwas verallgemeinern, egal ob da von Peking, Amsterdam oder auch Kairo die Rede ist?
Ganz, ganz spannende Problematik, einfach deshalb, weil wir lange, lange so gesprochen und geschrieben und geforscht haben, als ob wir ein Idealbild der Stadt nochmal singular hätten und als ob überall auf der Welt ähnliche Prozesse ablaufen würden. Natürlich haben sie so etwas wie globale Strukturmechanismen. Natürlich kann man sagen, mein Gott, den Kapitalismus gibt es offensichtlich fast überall auf der Welt und alle Staaten, alle Gesellschaften dieser Welt sind staatlich organisiert. Die Tageszeitung finden sie auch überall. Aber natürlich können wir weiterhin unterscheiden zwischen India Today und dem Darmstädter Echo. Also beides zusammenzubringen, zu sagen, welche Art von globalen Strukturwandel und Veränderungen, welche Prozesse werden dann eigentlich wie lokal, also in den spezifischen regionalen Kulturen aufgenommen, verändert, abgelehnt und integriert. Das ist die spannende Frage. Deshalb neigen wir ehrlich gesagt dazu, die Redeweise von der Stadt ein wenig zurückzustellen und das Ganze zu konzentrieren auf den Vergleich verschiedener Städte. Es ist doch die spannende Frage, ob Armut, was Sie sicherlich definieren können, ob und wie Armut in Kairo gelebt, ausgehalten, verändert wird im Unterschied etwa zu Bombay oder zu Rio de Janeiro. Stellen Sie sich eine Stadt wie Bombay vor. 55% der Bevölkerung leben in Shantytowns. Und zwar auf 6% des städtischen Raumes. Auf 6% des städtischen Raumes. Ja, und die restlichen 94% des städtischen Raumes werden von, jedenfalls nicht von der Mehrheit dieser Menschen dort in Anspruch genommen. Was heißt das eigentlich für unser Verständnis von städtischem Leben, wenn 7 Millionen Menschen Tag und Nacht nicht in der Lage sind, ihre Notdurft nicht unter den Augen anderer zu verrichten? Hat das irgendwelche Konsequenzen? Müssen wir uns in irgendeiner Weise über Urbanitätsbilder, über städtisches Leben verständigen, das tatsächlich ganz fundamental anders ist und trotzdem von vielen, vielen Strukturmechanismen wie Märkten getrieben wird? Das sind einige der zentralen Fragen, die dort verhandelt, behandelt und vielleicht provisorisch beantwortet werden sollen.
Ich merke schon, ein spannendes Thema, das so schnell nicht erschöpft ist. Da kann man jetzt noch